Einen wunderschönen guten Abend ist es jetzt gerade bei uns. Wann ihr diesen Podcast hört, wissen wir noch nicht. Mein lieber Freund Andreas und ich begrüßen heute bei uns im virtuellen Studio Comiczeichner-Legende Schwavel aus Leipzig ist er uns zugeschaltet. Grüß dich.
Grüß dich auch, muss man da immer sagen, damit es witzig klingt. Hallo, guten Tag.
Du kannst optional witzig klingen, musst das aber nicht. Also
ich mag's eigentlich, wenn das so über bemüht witzig klingt, weil die finde ich richtig geil.
Sehr erstrebenswert, ja.
Wenn man da der Einzige ist, der dann wirklich diesen Humor genießen kann.
Weil die anderen dann nicht wissen, ob es jetzt gerade lustig oder zynisch gemeint war?
Ja. Ja. Also, oder einmal Unvermögen, also das kommt ja dazu. Also das finde ich, ja, unterschätzt werden ist immer gut.
Super, also das wird dir bei uns nicht passieren, unterschätzen werden wir dich nicht. Wir haben nämlich im Vorfeld schon mal, ich habe die ersten vier Kapitel von Gevatter, das ist das dein neue Graphic Novel, es war in fünf Einzelheften erschienen, in fünf einzelnen Kapiteln und jetzt ist sie in meiner Lieblingscomic-Form angekommen, die Geschichte ist vollendet und als wunderhübsches Paperback als Album veröffentlicht worden, mit so einem mattierten Umschlag, wie das bei Veröffentlichungen aus eurem Hause, also von Glücklicher Montag und vor allem gemeinsam mit der Funo-Stiftung die Sachen häufiger ist. Und ich hab's nochmal komplett von vorne kürzlich gelesen und war wirklich wieder sehr, sehr gebannt. Darüber werden wir hauptsächlich heute sprechen. Wie lange hast du jetzt an Gevatter gearbeitet?
Erstmal muss ich klarstellen, es ist ein Soft-Feel-Cover. Ein
Soft-Feel-Cover.
Soft-Feel, ja.
Ja. Das stimmt, es fühlt sich soft an. Ja, ja, man muss aber auch Hölle drauf aufpassen. Vielleicht hast du es auch mit Absicht darauf
angelegt. Beim Signieren, also wir bieten ja die Hefte im eigenen Webshop. Bitte bieten wir die Hefte ja mit Zeichnung drin an und das ist ganz, ganz schlimm. Also für so ein Typ, der weiß, wie das ankommen muss, nämlich als wäre es gerade geschlüpft, ist es ganz, ganz schlimm, weil diese Ecken sind extrem anfällig.
Jo.
Wir tun dieses alles in Hüllen und ich fasse alles nur mit Handschuhen an und eine Pinzette habe ich dabei und eine Lupe und alles. Aber es ist nicht zu verhindern, dass da ab und an mal ein Knick drin ist.
Ich finde, das verleiht einem Buch auch Charakter. Bitte? Ich finde aber, das verleiht einem Buch auch Charakter. Bist du mit deinen gesammelten Sachen auch so picky oder können bei dir ruhig auch mal Eselsohren und Gebrauchsspuren drin sein in Büchern?
Bei mir muss das so sein. Wenn das nicht gelesen aussieht, dann interessiert es mich eigentlich nicht. weil ich bin ja ostsozialisierter Comicsammler aus Leidenschaft, der da als Knirps irgendwo rumgefahren ist, um sich irgendwo Hefte zu besorgen, weil er wusste oder erfahren hat, da gibt's jemanden, der hat eins. Und die sahen natürlich alle schludrig aus und da fehlt eine Cover und es waren überall Risse drin und das fühlte sich aber richtig an, wenn es dann in meinem Schrank erstmal war.
Das hatte ich auch. Ich hatte auch viel vom Flohmarkt tatsächlich. Also ich habe mich, als ich Gevatter gelesen habe, da bekommst du ja irgendwann, ich glaube von der Oma ist es Gespenstergeschichten überreicht.
Von meinem Onkel, ja.
Vom Onkel fast, genau. Mhm. Und da habe ich auch Erinnerungen dran, wie die irgendwie wir auf dem Flohmarkt stapelweise gekauft haben und die teilweise auch wie durch einen Wolf gedreht aussahen und ich die aber trotzdem 50 Mal gelesen habe. Also ja, fühle ich beides. Manche Sachen will ich auch, dass sie schick bleiben. Also mein Gevatter habe ich vorsichtig gelesen, weil ich möchte, dass der schön bleibt. Aber wenn was drankommt, gerade wenn den mal einer liest oder ich den mal verliehen habe, um zu zeigen, guck mal, das ist geil, schau dir das auch mal an, dann bekomme ich auch keine Schnappatmung, wenn was dran ist.
Absolut.
Ich kann mir einen weiteren Schrank schicken, das ist kein Problem.
Für die Vitrine, ja. Mhm. Nee, Bücher sollen gelesen werden, dann dürfen sie auch so aussehen, finde ich.
Ja, aber er hat recht. Mein paar von meinen Watchmen, Memorabil, ja, die stehen im hohen Regal mit Glasscheibe davor. Der Rest ist eigentlich für alle zugänglich.
Genau, also so ein paar Stücke. Aber deshalb mag ich halt auch, wenn Dinger stabil sind, dann halten sie auch was aus, gerade wenn du sie häufiger liest.
Und ja, aber wir haben uns bewusst dagegen ein Hardcover entschieden, obwohl es die Seitenzahl durchaus zugelassen hätte, aber ist beim Lesen einfach unbequemer und gerade bei der Albumgröße ist es halt, finde ich es immer ein bisschen eklig. Ich fand auch immer die französischen Asterix-Alben total schlimm mit ihrem Hardcover. Das habe ich immer nicht verstanden. Aber inzwischen weiß ich ja, wie Sammler sind. Jetzt weiß ich es.
Wie viele Jahre hast du jetzt an dem Projekt gearbeitet? Und ich weiß halt, du machst sehr, sehr viel Agenturarbeit auch. Also du arbeitest für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Du hast Musikvideos gemacht. Ihr produziert eigene Trickfilme. Du machst Karikaturen regelmäßige, die ich mit großer Begeisterung verfolge. Wie viel Zeit, muss ich mir vorstellen, konntest du dir für Gevatter nehmen? Über was für einen Zeitraum?
Ich kann im Raum verbessert werden, aber ich behaupte immer, es war 2019, dass ich angefangen habe. Mhm. Ich glaube, dass wir 2019 auch unser Treffen mit Frank von der Fuhne Stiftung hatten, ab einer Förderung durch. Da war es schon veröffentlicht. Ne? Das war aber im Herbst veröffentlicht. Insofern glaube ich schon, dass ich das im Sommer gemacht habe, die zwei Dinge. Und so richtig real verfolgen konnte ich ja jetzt erst beim letzten Heft dann nochmal bewusst, also wo dann auch die Zeit da war, ganz einfach das zu machen. Und da habe ich, glaube ich, einen Monat am Scripting gesessen und am Layout, im Lettering und den ganzen Quatsch und einen Monat am Reinzeichnen. Also das waren dann schon zwei Monate, wo ich hauptsächlich das gemacht habe, aber auch nicht nur. Also da haben wir auch trotzdem logischerweise drunter drüber gemacht und ich glaube, wir saßen auch noch an irgendwelchen anderen Projekten und wenn der MDR irgendwie anruft und Zeichnungen für Kripo Live will, dann schieben wir die sowieso immer ein. Das heißt, da habe ich dann sowieso immer zwei Nachtschichten. Ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich eigentlich noch nie in der Situation gesteckt habe, dass ich früh aufstehe und so setze ich mich wieder an meine Graphic Novel und dann arbeite ich bis 17 Uhr und dann gehe ich wieder Brötchen kaufen oder so. Das kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Und deswegen ist es schon immer so ein Gefühl so zwischen Tür und Angel. Aber bei Gevatter habe ich gerade das Reinzeichnen immer nachts gemacht und auch das Story schreiben. Also alles so, alle Schritte dazwischen, da war es unabhängig davon, ob die Welt laut ist oder nicht. Aber so beim, wo ich mich konzentrieren wollte, und das auch erforderlich war, da habe ich mich dann schon irgendwie in die Kemenate zurückgezogen. So in der Stille vor mich hingebrütet. Und mich vor mich hingeekelt.
Da wollte ich ein bisschen drauf hinaus, weil teilweise habe ich das auch so wahrgenommen, wenn ihr irgendwie Social Media Updates gepostet habt, dass du eben so Zeitrahmen dafür hast. Und mich hat eigentlich interessiert, guckst du, wo es passt? Und bringst es dann weiter oder hast du dir da so fixe Fenster, dass du da sagst, da arbeite ich dran. Aber das hast du ja gerade gesagt, so ist es nicht. Denn
im Falle von Gevatter konnte es einfach nicht so sein, weil wirklich die Pandemie dazwischen gekommen ist. Das ist mir jetzt aufgefallen, als wir irgendein Interview beantwortet haben, wo ich den Hergang auch schildern sollte. Und dann plötzlich gemerkt habe, naja, genau, das war ja Pandemie. Da haben wir tatsächlich hier im Studio alles umgestellt und gesagt, okay, wir machen jetzt Schatten dicht. Was machen wir denn jetzt damit? Weil es war auch klar, wir werden keine Signierstunden haben und wir werden dies und das und jenes nicht haben.
Ja.
Und wir hatten uns auch von vornherein auf einen Lockdown eingestellt, der ja dann auch kam. Insofern kann ich es auch da nicht real sagen. Also es wäre schon schön, wenn ich ein Fenster hätte. Also ganz, 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 ganz früher, als ich noch Zeit hatte, einen Seelenfresser zu sitzen. Da haben wir es tatsächlich so gemacht und gesagt, am Freitag ist halt Seelenfressertag. Wenn du halt in einer Woche halt eine Seite schaffst, dann ist das super, dann ist das irgendwann mal fertig. Ist natürlich auch totale Hintertasche-Gelüge. Und über viele Seiten bin ich da ja auch unzufrieden aus den ersten beiden Alben. Ganz einfach, weil ich halt wusste, da wird's da eigentlich länger dran rummehren. Andererseits fand ich es ganz interessant, jetzt noch beim Durchblättern, gerade wenn halt so ein neues Ding rauskommt, holst du ja den alten Krempel nochmal vor und denkst dann so, oh, ganz schön hingehuschelt, so, ui, da hätte aber noch also viel Platz für Notizen. Keine Ahnung, weil da würde ich dann schon nochmal ins mehr Detail gehen wollen. Da merkst du halt, das reicht eben nicht, wenn du da sagst, hier an dem Tag fix, da machst du es und dann kannst du dich auch drauf einlassen, weil es ist halt auch schon ein bisschen stimmungsabhängig. Also das fand das immer faszinierend, so wie das bei Marvel oder sonst wo gelaufen ist, mit dieser arbeitsteiligen Arbeitsweise, dass so jeder macht nur eins und dann am Schluss macht Marie Severin die Farben. Aber das ist auch nicht angemessen für eine Graphic Novel, glaube ich. Also nicht für eine, die sich autobiografisch mit irgendwas befasst. Das macht dann keinen Sinn. Das kannst du irgendwie bei irgendwelchen blöden Superhelden machen. Das arbeitet sich so weg irgendwie. Aber ist schon ein Unterschied, glaube ich.
Hat das jetzt, ist es ja kein Geheimnis, dass es eine ziemlich persönliche Geschichte ist, dass da viel autobiografisch drin ist. Das hast du gerade noch mal gesagt. Der Charakter heißt Tim. Also es ist eine leichte, du heißt Thomas, Tommy. Im Ausweis steht Thomas. Die meisten Leute nennen dich Schwabe. Wir haben noch nie miteinander gesprochen.
Im Ausweis steht auch Schwabe.
Tatsächlich?
Das ist ja mein offizieller Künstlername. Da habe ich 1990 lange dafür gekämpft. Bei der Polizeibehörde Berlin. Oder bei der Meldestelle.
Krass.
Da musste ich veröffentlichte Werke mitbringen und mich vorstellig machen, wurde dann befragt. Ja, aber ich wollte deine total geil geplottete Geschichte nicht zerstören. Die auch vollkommen falsch ist, weil mein Enkelsohn heißt Tim. Und ich habe nach einem kurzen Namen gesucht. Also ich hat mich bei mir einen Moment gedauert, bis ich dann Timmy und Tommy, okay. Das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt.
Okay, aber die Figur, die du da beschreibst, gibt ja, abgesehen davon, dass du wahrscheinlich inszenatorisch Anpassungen gemacht hast, damit es irgendwie dramaturgisch zusammenpasst, damit es einen geileren Flow hat, weil du kommst ja tatsächlich auch aus dem Konzept, du hast Drehbücher geschrieben, du hast Trickfilme gemacht und aber es beinhaltet ja sehr, sehr viele autobiografische Momente. Da geht es ja schon sehr viel um dein Leben.
Es sind ausschließlich autobiografische Elemente, ehrlich gesagt.
Ausschließlich, also es fühlt sich irre authentisch an, aber das frage ich dich jetzt gerade.
Es ist irre authentisch, ja, so war es gemeint. Und da habe ich natürlich überall Namen genommen, die so ähnlich klingen wie die der Personen, die da mit dabei waren oder die halt irgendwas miterleben. Ganz einfach, weil ich ansonsten beim Storyschreiben total irre geworden wäre. Weil ich mache das ganz, ganz altmodisch irgendwie im Simple-Text-Programm und scrolle dann ewig, bis ich wieder bei der Seite so und so viel bin. Ich habe da keinerlei System, keine Zettelwirtschaft, nicht. Ich habe ein Skript und da schreibe ich alles rein. Und da muss ich mir dann merken, dass ich eben Wenn ich fünfmal runterscrolle, bin ich ungefähr bei Seite so und so viel. Das muss ich mir dann immer merken. Und da kommt dann irgendwie die Person, die was sagt, was ich ändern wollte.
Und da wollte ich drauf hinaus. Wenn du daran arbeitest, an etwas, was so persönlich ist, war das für dich anstrengend, dich dem zu nähern? Oder hast du das eigentlich vorher beim Texten schon gemacht und war es dann mehr ein Ausarbeiten, was für dich Handwerk war und Darstellung dann war, oder war das für dich auch noch eine kathartische Geschichte irgendwie? Das klingt so hochtrabend, aber das habe ich mich gefragt, als ich es gelesen habe, weil ich habe es gefühlt. Ich habe es auch beim zweiten Mal echt gefühlt, als ich es gelesen habe. Ich habe mich in einigen Sachen wiedergefunden und wenn du halt etwas ohne Musik hast, wenn du einen Comic liest, ist Empathie zu wecken und emotionale Momente zu wecken, das ist etwas, wofür man wirklich Erfahrung braucht, also es gibt so viele autobiografische Graphic Novels auf dem Markt, dass du jemanden aber wirklich an die Hand nimmst, und dich öffnest, um ihm nahe zu bringen, was du da erlebt hast, oder versuchst, einen Einblick darin zu geben. Da kommen sehr, sehr viele Sachen zusammen. Und ich stelle mir das irrsinnig anstrengend vor, was aufzuarbeiten, was dir so nah ist, was du so erlebt hast, und gleichzeitig professionell das so zu handhaben, dass es dann transportierst. War das für dich eine Gratwanderung oder ging das ganz natürlich?
Ich fand das von Anfang bis Ende mega anstrengend und war auch in einer ziemlich depressiven Phase. Oder bin immer wieder reingerutscht. Also und ich glaube, dafür war es auch gut, dass das halt in Teilen erschienen ist, ja. Weil am Stück hätte ich definitiv abgebrochen irgendwann, weil mir das zu viel geworden wäre.
Ja.
Also das ist schon, die Katharsis lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, die kommt ja vielleicht noch, aber zum nochmal wieder hochholen und wiederkeulen war es auf jeden Fall super. Da gibt es dann natürlich auch die verschiedensten Theorien. Manche Traumapsychologen sind der Meinung, dass das eigentlich totaler Quatsch ist, dass man das so anders erreichen kann. Das wäre schön, wenn es so wäre, dann müsste man das nicht machen, aber die Bilder hat man ja sowieso im Kopf. Also, und da bin ich dann Profi genug, dass ich sage, wenn ich die Bilder im Kopf habe, dann kann ich sie auch verwenden. Und wie setzt es sie denn ein? Und angesichts der Tatsache, dass ich ja vor ein paar Jahren wieder neben mein elterliches Haus gezogen bin, habe ich diese ganzen Straßen und den ganzen Mist jede Nacht, wenn ich mit dem Hund rausgehe, vor der Nase. Also ich stolpere permanent durch meine eigene Story. Das habe ich mir natürlich nicht überlegt, dass der Kind besonders schlau ist. Also dann wäre es eigentlich gut gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich lasse das irgendwie in Hinterpose Muggels Anton spielen und dann denke ich mir irgendeine Landstraße aus. Also so wie ich es bei Seelenfresser gemacht habe, da habe ich mir eigentlich auch eine Map angelegt. Hm. Wo ich dann alles ersetzt habe. Also ich habe quasi auch meine Kindheitskarte genommen und dann gesagt, okay, hier steht jetzt eine Tankstelle, die steht in der Realität woanders und jetzt steht die aber hier und hier, die Häuser, die kommen alle weg, weil da ist dann Wald. Und das habe ich aber bei dieser Geschichte nicht gemacht, weil ich dachte, nee, das nimmt einfach auch die Authentizität. Und wenn ich das selber nicht beim Zeichnen irgendwie spüre, dann kommt es beim Leser und bei der Lesenden sowieso nicht an. Also dann kann ich mir das auch sparen. Und deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden, nee, ich mache es da, wo es auch war. Und bin da auf die Station in Leipzig zumindest jetzt nicht bewusst. So, jetzt nehme ich mir einen Sonntag frei und dann fahre ich da überall hin. Das habe ich nicht gemacht. Aber wenn es sich ergab, bin ich schon irgendwie nochmal vorbeigegangen, habe geguckt, wie das Haus eigentlich aussah, hab's dann irgendwie aber nicht auf Google Maps mir nachgegoogelt, sondern einfach dann aus der Erinnerung gezeichnet. Also weil es teilweise natürlich logischerweise dann der große Farbpinsel durchkam beim nach dem Mauerfall und alles viel, viel schöner sein musste, als es vorher schon war. Mhm. Und viele Häuser stehen nicht mehr und viele Ecken gibt's nicht mehr. Da handelt man sich dann irgendwie so lang.
Ja, ich finde, man merkt das Persönliche wirklich stark beim Lesen. Und selbst wenn ich DDR-Erzählungen meiner Eltern kenne, was ich mich aber gefragt habe, ist, du hast ja exakt 20 Seiten pro Heft genutzt. War das eine Limitierung, die du dir selber auferlegt hast, wo du gesagt hast, okay, ich möchte die Geschichte gerne in dem Rahmen erzählen, oder hat sich das irgendwann ergeben?
Das hat sich gleich am Anfang ergeben. Also ich wollte eigentlich jeweils 18 Seiten machen. Dann habe ich aber festgestellt, dass die erste Story da noch irgendwas fehlte. Und da ist dann dieses Doppelwaffeleisen kurz vor Schluss dabei rausgekommen, weil ich gemerkt habe, ich muss doch dramatisch irgendwas zurren und irgendwie was nochmal neu in Erinnerung rufen. Und dann bin ich auch bei 20 Seiten geblieben. Und das, was ich letzten Endes, also ich hatte eine lange Liste von Begebenheiten, wo ich mir vorstellen konnte, dass die da drin Sinn machen. Wusste, dass es ja im Prinzip für mich linear erzähle und dann nur auseinandernehmen muss, wenn es sich ergibt. Da blieb am Schluss wirklich nicht viel übrig, was ich nicht verwendet habe für diesen Zeitraum, der da geschildert wird. Also, und das waren Sachen, auf die ich verzichten konnte und da wollte ich auch nichts verkürzen oder so. Und ich fand das, um mal wieder, ich quatsch die ganze Zeit von Watchmen immer, da fand ich es eben auch total furchtbar, dass das letzte Heft so dick geworden ist, weil sie es nicht mehr zusammengekriegt haben. Und deswegen war bei mir dann irgendwie der Ehrgeiz da, dass man es trotzdem auf so viele Seiten kriegt. Also, dass ich im Raster bleibe, weil ich für mich fand, dass das vom Leserhythmus her gegenüber den RezipientInnen fair wäre. Also, dass die du stellst es dann auf irgendwas ein, habe ich mir jedenfalls so vorgestellt, wenn man dann nachher das Album in der Hand hat.
Und das funktioniert. Ja.
So lange musst du noch durchhalten und so lange musst du dich ja noch durch die Schmerzen quälen. Dann kommt irgendwie wieder ein erlösendes Splash-Pedal mit irgendeinem zerlegten Schädel, wo man aufatmen kann.
Ja. Nein, ich finde, das hat wirklich wunderbar funktioniert, gerade von der Länge und der Atmosphäre. Das war sehr dicht und hat für mich sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig hast du es geschafft, eine Waage zu halten zwischen einer persönlichen Erzählung, das rüberzubringen, aber auch eine gewisse Zeit zu porträtieren, in die ich transportiert wurde, die ich selber nicht kenne, die ich aus Geschichten kenne, aus Erzählungen von meinen Eltern hauptsächlich, daraus, dass wir mal Urlaub gemacht haben im ehemaligen Osten, und fand das daher ziemlich gut, also gerade diese 20 Seiten da so zu haben. Und ich habe tatsächlich, da hast du komplett recht, auch nach 20 Seiten mal weggelegt und musste verarbeiten, was ich da gerade gelesen habe. Um das so ein bisschen sacken zu lassen.
Also das mit der Beschreibung der Zeit, was du erwähnt hast, ist natürlich logischerweise oder war für mich gar nicht gewollt. War tatsächlich nur daran gewollt, daran interessiert, Begebnisse und also Reaktionen zu transportieren. Also letzten Endes, dass man einfach nur einem Menschen dabei zuguckt, wie das sich so durch sein Leben hangelt. Und das war dann logischerweise, geht das natürlich nur, indem man sich an Dingen entlang hangelt, an durch Plätze hangelt. Also, aber da habe ich nie bewusst drüber nachgedacht, was ich denn da jetzt erzähle oder wie ich es erzähle, sondern indem ich einfach die Begebenheiten hatte, die so im Kopf rumschwirrten, wo ich dachte, okay, dadurch, dass es thematisch ja durch die Beschäftigung mit dem Tod eingegrenzt ist und quasi diese ganze Depressions- und Angstgeschichte nur mit unterm Radar so mitläuft, jedenfalls für mich beim Erzählen, beim Schreiben, das war schon gut. Ansonsten hätte ich mich logischerweise total verfranst, weil ich ja dann auch andere Aspekte erzählt hätte. Also ich meine, das ist ja der Protagonist sagt ja selber irgendwie irgendwann mal zu Uli, dem Psychologen, dass das so klingt, als wäre alles immer nur scheiße gewesen, aber das stimmt ja nicht. Es geht in diesem Ding geht's konkret darum. Und wenn man da nicht auf dem Cover das liest oder darauf nicht vorbereitet ist, dann denkt man natürlich, oh, wie schrecklich, das muss ja ganz, ganz furchtbar und grausam gewesen sein. Nee, war es nicht. Also.
Ja, aber die Wertung wird ja auch nicht vorgenommen, ne? Also klar, genau. durch den Protagonist wird ja schon eine Wertung manchmal vorgenommen, aber ja weniger mehr der Umstände, in denen er lebt. Also, ne, so also der Staat gibt mir vor, wie ich Musik zu machen habe, wann ich das darf und wann nicht. Aber er bewertet ja nie die Ereignisse, die um ihn rum passieren, sondern man erlebt ja eher, wie sie auf ihn einwirken. Und das fand ich zumindest sehr eindrücklich.
Mir ging es eigentlich darum, zu versuchen, mich zu erinnern, wie habe ich denn das in dieser Situation damals wahrgenommen und nicht hier so ein repetiertes, ich unterhalte mich mal mit einem Kind in mir, Scheiß, irgendwie wurde so, sag mal, wie war das damals, dann beuge ich mich zu meinem Kind runter und gucke das so an, so mit Händen im Gesicht. das wollte ich halt nicht, wollte tatsächlich, dass er so reagiert, wie ich damals auch das empfunden habe, also ohne das Wissen, was ich jetzt dann danach habe, 20, 30, 100 Jahre danach, also, darum ging es mir eigentlich und da war es tatsächlich dann das, was eben für die Geschichte, wenn es irgendjemand lesen will, muss man es natürlich ein bisschen, muss man ihm ein bisschen was geben, ein bisschen was. Wollte den Lesenden nicht viel geben, aber ein bisschen was wusste ich. Und deswegen war dann klar, dass ich manche Sachen erklären muss, weil eben nicht jeder und nicht jede in dieser Situation sozialisiert wurde, wie ich sozialisiert wurde. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, da eben Fußnoten hinten noch mit dran zu machen, wo wir jetzt auch nicht jeden Kack erklärt haben, aber eben so die wichtigsten Sachen, die man im Bild sieht oder die irgendwo angesprochen werden, wenn es um Medikamente geht oder um Bands oder keine Ahnung, um irgendwas. Das war das, dass man halt im Nachhinein auch gerne mal beim zweiten Durchblätter noch die Möglichkeit hat, halt nachzugucken. Weil ich halt irgendwann auch gelernt habe, wenn du flüssig lesen willst, lies, merk dir die Worte, die du nicht kennst, und schlag die später nach, dann entspannst du dich da und kriegst immer was vom Inhalt mit. Und ja, so habe ich mir das gedacht.
Ist für mich persönlich auch aufgegangen, ja. Mathis?
Der Mathis hängt bei mir.
Seid ihr noch da?
Jetzt sind wir wieder da. Hallo Mathis.
Ja, ich.
Wir waren nie weg.
Nee, bei mir hing der Andreas. Aber da schneiden wir gleich einmal. Machen wir hier einen Peak. Oder willst du drin lassen?
Nö, ich schneide das nicht.
Den nehmen wir raus. 27 war das circa.
Ja, ja, ich habe eine Fußnote gesetzt.
Wundervoll.
Mathis, du wolltest was fragen.
Ja, ich wollte was anmerken, weil tatsächlich, also ich habe ja eingangs gesagt, dass ich immer geiler finde, wenn die Geschichte schon so fertig ist. Und dass ich mir also irgendwann, als ich als Jugendlicher und als junger Erwachsener angefangen habe, so ernstere, ambitioniertere Comics zu lesen. Ich habe ein paar Mal erzählt, dass Preacher für mich damals eine große Offenbarung war. Dass ich so gierig drauf war und so, dass diese 30 Seiten mir nie genug waren, dass ich mir deshalb immer Serien gesucht habe, wo die Paperbacks schon erschienen waren, damit ich mehr am Stück habe. Aber ich finde, das passt viel zu dem Charakter von Gevatter, dass es in Hefte aufgeteilt ist, weil der Look dafür, und du kannst ja tatsächlich sehr viele verschiedene Stile, also ich sehe fast immer, dass es Schwavel ist, auch bevor ich irgendwie den Kontext mitkriege, wenn mal irgendwer einer deine Karikaturen geteilt hat oder so. Ja, du machst eine abschätzige Geste jetzt, aber ich
sehe... Nee, ich selber ja der Meinung bin, ich habe gar keinen Stil, also ich... setz mich hin und dann ergibt sich das aus dem, was ich da verarbeiten soll oder will.
Doch, ich
dann,
finde...
Dann ist okay, das muss realistischer sein und nee, das ist mir zu albern oder doch, das muss jetzt richtig doof aussehen.
Also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, das, was du hier gewählt hast, die Optik, die du hierfür gewählt hast, ist was dir, glaube ich, auch sehr am Herzen liegt. Das ist so eine Tuschezeichnung-Optik, die im amerikanischen Underground, US-Horror-Comics fandest du immer interessant. Und diese Heftaufteilung, diese Kapitelaufteilung und auch das Zitat, was du gerade gesagt hast, das wirkt, als wäre alles der totale Horror, als wäre es total scheiße gewesen. Das ist mir auch sehr, sehr exponiert hängen geblieben, dass ich im Grunde da den Hinweis kriege, okay, pass auf, das ist jetzt hier so meine persönliche Horrorgalerie. Aber es gab Dinge dazwischen in meiner Realität, die schön und positiv waren. Aber es ist halt nicht
gut angehen.
Genau, genau. Aber es ist halt nicht so ein Ostalgie-Ding, wo wir alle drüber sprechen, wie, ja,
das wollen wie alte Sonnenschein. Normalerweise bin ich der Erste, der hier schreit, wenn gefragt wird, wer hasst alles nabelschauende Graphic Novels? Also, ich, ganz schlimm, ganz schlimm. Inzwischen mal seit Jahren nabelschauende Trickfilme und so und mögliches Zeug und Songs dazu und bla, irgendwelche Videos und versuche da genau das zu vermeiden, was mich daran immer so annervt, dass man dann seitenlange Erklärungen in Gedankenblasen hat von irgendwelchen Leuten, die da Mist blubbern, wo man denkt, das ist ja keine Sau, mach doch mal weiter. Also ich will da schon so eine Story-driven Story haben und nicht mich am Helden festsehen und oh, guck mal, wie geil er ist, was er für geile Muskeln hat. Interessiert mich eigentlich ein Scheiß. Das kann man auf jedem Bild zeigen, dann geht's weiter. Weil, wo will er denn hin? Was hat er denn vor? Was soll denn das Ganze? Was passiert denn mit ihm? Also das, mich interessiert das schon immer mehr. Und deswegen waren diese ganzen Indie-Sachen, die dann so am Anfang von Fantagraphics rauskamen, das habe ich mir natürlich auch alles immer reingetan und vieles interessiert gelesen. Aber das liest dann auch mit der Zeit nach. Weil dann da auch so ein Schema F drinne war irgendwie, also dass man dann so dachte, naja, muss jetzt noch ein Love in Records mehr kaufen oder noch ein Hate, brauche ich jetzt nicht. Und Daniel Klaus hat mich auch immer irgendwie ganz schön runtergezogen so. Und von Burns habe ich mir noch mehr gewünscht und dann hat er Black Hole gemacht und dann dachte ich, weniger hätte auch gereicht. Also so. Das ist das, was du mit dem Preacher halt meintest, weil ich da auch überlegt habe, also dass der Garth Ennis ist natürlich für mich ein König des Cliffhangers irgendwie, der das natürlich genauso schmackhaft machen soll, dass du halt weiterlesen willst, dass du da eben warten musst und das finde ich eigentlich einen Vorzug an der Art der Veröffentlichung. Aber andererseits, wie ihr schon richtig anmerkt, jetzt hat man bei diesem Album sowieso keine Lust, alles auf einmal zu lesen. Dass man weiß, man kann das nächste anfangen, wenn man bereit ist.
Und genau das ist aber das Ding. Du hattest gerade gesagt, dass es mitunter ein, beim Daniel Klaus hast du es gesagt, dass es dich gezogen hat mitunter, auch wenn du es bewundert hast. Und obwohl ich selber eine Historie mit meiner mentalen Gesundheit habe und einige Sachen, so bei den Erlebnissen, die du geschildert hast, waren, die mich auch getriggert und an persönliche Dinge erinnert haben, also eigentlich das ein großer Sog hätte für mich sein können, haben bestimmte Stilisierungsdinge, also dass ich dann halt grafisch was bewundert habe oder dass es dadurch, dass du es die ganze Zeit du wirklich auch so ein Staccato an negativen Dingen abfeuerst und dieses Heftformat, die Kapitel, die Trenner dazwischen, das hat dazu geführt, dass es auf der einen Seite sich echt anfühlt, also dass man den Eindruck hat, der Einblick, den du da gibst, der ist authentisch, daran ist nichts irgendwie manipuliert, aber gleichzeitig hat das auch, die künstlerische Aufbereitung hat mir dabei geholfen, dass ich so eine Distanz dazu hatte, dass ich das auch genießen konnte, dass es mich nicht die ganze Zeit abgefuckt und runtergezogen hat. Dass daran was Bewundernswertes und ist schwer für mich zu erklären. Weißt du?
Ja, ich kann es dir aber leicht erklären, weil das hab ich mir natürlich von Toriyama abgeguckt, weil ich natürlich seine Manga-Fibel sehr intensiv studiert habe und ich bewusst genau diese Mittel gewählt habe, wo es darum ging, die Bösen sind immer ganz, ganz detailliert gezeichnet und die Guten sind immer relativ einfach und schlicht aufgebaut. Und das habe ich versucht, aufs Gesamtkonzept anzuwenden, indem ich mir gesagt habe, okay, dann musst du hier so viele Dinge einbauen, wo da immer zweimal hingucken musst und das mildert dann auch diesen Effekt. Also da soll bewusst gemildert werden, dass du halt nicht das Ding aber weglegst, weil das tust du ansonsten. Weil ich wusste ja, dass ich, also ich weiß ja, wie ich erzähle, das ist ja eine Eigenart von mir, die ich dachte immer, das renkt sich irgendwann mal ein und dann erzählst du in anderthalb Stunden, was du sonst in fünf Minuten packst. Aber ich glaube, das ist mir nicht gegeben. Auch zu ungeduldig dafür und kann selber ja auch, oder bilde mir ein, dass ich Dinge relativ gut und schnell verarbeiten kann und auch einordnen kann. Und da weiß ich aber, anderen Leuten muss man halt da auch noch Gelegenheit geben. Und deswegen wollte ich da auch viel zum Gucken reinmachen. Also, dass du da auch dich wirklich da reingucken kannst, nochmal zurückgucken kannst. Und ich habe mich jetzt noch mit niemandem unterhalten, der das Ding mal schnell durchgelesen hätte. Ich halte es aber durchaus für möglich, dass du trotzdem ungefähr mitkriegst, worum es geht, wenn du halt so das so liest, wie man als Jugendlicher das liest. Mal schnell so durchgelesen, umgelegt. Ich sage, ey, Alter, da hat jemand Monate dran gesessen und du liest das hier in fünf Minuten. Das geht doch nicht. Also die Verschwendung ist mir da bewusst und die war auch bewusst gewählt, indem ich halt mir gesagt habe, okay, gerade im fünften Kapitel, wir wollen ja nicht spoilern, aber das wollte ich so detailreich, den Blick im Zimmer der Mutter auf ihr Kind zum Beispiel. Also da musste ich dann immer wieder denken, hier, denk dran, was Toriyama gesagt hat. Ihr seid dran.
Andreas, du wolltest was sagen?
Nö, ich wollte nur sagen, also ich habe es nicht geschafft. Ich konnte es nicht am Stück lesen. Ich habe da zwischendurch mal weggelegt. Um einfach ein bisschen das Geschehene zu reflektieren. Also weniger, was ich runtergezogen hätte, sondern mehr, um nochmal diese Puzzleteile auch zusammenzubekommen. Gerade im ersten Kapitel auch, wo der Vater den Kindern zeigt, was in dem Hamster zu finden ist, war so ein Punkt, wo ich dachte, boah, krass. Also ja, ich habe mit meinem Opa auch Hühner geschlachtet. Nein, das ist nicht komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, aber hast du ja auch in den Hof rennen lassen
danach? Ja, ja, und hinterher die Beine holen und dann so an den Sehnen ziehen, damit die noch so machen. Ja,
alles was du hast gemacht.
Wir fanden das super, ja.
Ich lebe heutzutage vegan, da ist das natürlich nicht mehr drin.
Das würde sich widersprechen. Ja.
Da bin ich ja unter der Meinungsdiktatur gefangen. Können wir das nicht mehr erlauben.
Also ich finde, dass das bemerkenswert ist. Wenn wir das nochmal rausstellen, es gibt, ich habe andere Graphic Novels gelesen, die persönliche Einblicke geben, wo du mitfühlen kannst, aber dass du gleichzeitig etwas, an dem du so nah dran bist, noch so steuerst und wirklich, also und das wir haben jetzt einige Fälle besprochen, dass du wirklich ein klares Konzept fährst und weißt, wie es auf deinen Leser wirken wird. Das ist etwas, was ich im Zusammenspiel relativ selten gesehen habe. Und es ist dabei halt auch geil edgy. Also was deine, was den Zeichenstil angeht, was die Verarbeitung von Musik, Liedtexten, Bandlogos, die da wiederkommen. Das heißt also, man bekommt ein sehr dichtes Mosaik einfach so von deinem Lebensgefühl und hat da auch so Bezugspunkte, die man zu sich selber bringen kann. Ich finde fast ein bisschen schade, dass es vorbei ist. Aber ich kann es ja immer wieder lesen. Würdest du sagen, dass du schon ein weiteres Comic-Projekt in Aussicht hättest oder angehen wolltest?
Naja, im Kopf habe ich natürlich zwei Teile von Gevatter, aber da weiß ich nicht, wie das passieren soll, weil ohne eine Förderung oder irgendeine finanziellen Push ist ein Projekt in so einer, mit so einer Seitenzahl ja nicht zu stemmen. Also
das, absolut.
Für uns fällt es auch aus, dass wir uns irgendeinen Verlag dafür suchen. Also wir bringen unsere Sachen selber raus. Das bleibt auch so. Weil, keine Ahnung, kenne keinen Grund, warum man das woanders machen soll. Außer eben, es gäbe irgendwelche Vorschüsse, aber die ich bisher angeboten bekommen habe, da konnte ich nur milde lächeln und sagen, ach naja, weißt du.
Dann mal vielleicht doch selber.
Dafür kann man es nicht machen. Dafür kann man es ganz einfach nicht machen. Und jeder, der es macht und jede, bitte überlegt euch das zweimal. Es ist sehr viel Lebenszeit, die ihr da reinsteckt. Also das muss in irgendeiner Form vergütet werden und man muss auch das Gefühl haben, dass damit was passiert. Und wir können es selber steuern bei uns im Verlag. Komplett selber steuern. Und wenn es halt nicht läuft, läuft es halt nicht. Das kann mich dann tagelang ankotzen oder zwei. Aber die ganze Do-it-yourself-Punk-Attitüde, die gehört da ja auch dazu. Und das sollte sich nicht nur in den Seiten widerspiegeln, sondern auch beim Machen und beim Vermarkten. Deswegen, um es kurz zu machen, ja, also für Gevatter gäbe es schon Ideen. Dann habe ich natürlich auf der Bucketlist immer noch meine beiden Seelenfresser-Bände liegen. Auch wenn die Kenner der Meinung sind, es gibt nur ein Band, weil Liebe, Glaube, Hoffnung. Aber nein, da gibt's ja noch die Barmherzigkeit. Und die Story liegt ja jetzt seit 2010 rum. Also das habe ich ja mal als Drehbuch geschrieben. Mhm. Ins Blaue rein. Und da war ich auch die ganze Zeit blau, als ich das geschrieben habe. Bin nur ganz froh darüber, dass jetzt nicht mehr, nee, da war ich nicht mehr blau. Das stimmt ja gar nicht. Da war ich ja schon lange trocken. Das hat sich aber echt so angefühlt. Das war mir echt übel. Aber hat sich nicht so übel angefühlt wie bei Gevatter. Weil man doch mehr Abstand hatte durch die Kunstfiguren.
Aber lass
uns. Das sind schon die Hauptsachen, die anstehen, ja. Also, oder die bei uns das Interesse haben, ganz einfach.
Aber dann lass uns gerne, wenn wir darüber sprechen, nochmal die Leute, die jetzt gerade zuhören, die vielleicht zuhören, weil sie regelmäßig unsere Sendung hören und nicht, weil sie gezielt nach euch gesucht haben, darauf hinweisen. Euer Verlag heißt Glücklicher Montag und da bekomme ich nicht nur die Gevatter Graphic Novel, sondern ich bekomme auch die Jahrbücher mit deinen Karikaturen. Ich bekomme die wirklich, wirklich tollen Bände, bei denen Andreas und ich auch schon mitwirken durften, wo es im Grunde um gesellschaftliche Akzeptanz für mentale Krankheiten und den Umgang mit mentalen Krankheiten in der Gesellschaft geht.
Wir nennen es ja Belastungen, nicht Krankheit.
Belastung. Ich danke dir für die.
Ja.
Mir fiel das
Wort. Ich muss jetzt mal wie ZDF-Moderator reingrätschen.
Nein, du hast völlig recht. Das ist, ihr seid einfach noch regelmäßiger an dem Thema dran als ich. Ich habe mich für meine Artikel damit beschäftigt und natürlich mit meinen eigenen Befindlichkeiten und Belastungen. Und
aber dann kannst du ja auch erwähnen, dass ein drittes gerade in der Mache ist, wo es halt passend zu Gevatter auch um Musik und Psyche, Identität und Gesellschaft geht. Da liegen wir jetzt in den letzten Zügen. Also die letzten Zügen werden zwar noch ein paar Wochen dauern, aber das redaktionelle Außengeschäft haben wir jetzt abgeschlossen, sodass wir da alle Beiträge für uns drin haben, die wir drin haben wollten. Und dann wurden nach einer zweiten und einer dritten Runde nochmal geguckt haben, was können wir alles noch reinnehmen. Dann haben wir heute noch einen Tobi Dahmen noch mit reingenommen für alle Comic-Nerds da draußen.
Wundervoll.
Kommt natürlich drin vor und wir reden natürlich nicht über Columbusstraße, sondern wir reden über den Fahrradmod und über seine autobiografische Sozialisation mit Mods und Skinheads und bla bla bla. Das hat Sandra alles gemacht. Die hat sich extra den Abend davor freigenommen und das Buch gelesen.
An einem Abend?
Da ist doch so ein...
Ich habe gesagt, wir sind durchaus aufnahmefähig und wir machen das ja alles schon eine Weile. Also wenn man so selber sich mit Büchern beschäftigt und Bücher herausbringt, wir haben ja auch noch über 89 und bla 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 DDR-Geschichte einen Haufen Bücher noch gemacht. Da entwickelt man dann schon eine gewisse Professionalität, was auch die Diskutieren angeht. Und dann merkt man sich, okay, hier Seite 10 bis 30, da sind geile Optics, da gehst du nachher nochmal hin. Aber um für ein Interview vorbereitet zu sein, muss man es erstmal inhaltlich auffassen und sich die Punkte rauskrallen und dann sagen, hier, erzähl mal dazu was.
Ich habe keine Sekunde an eurer Lesekompetenz gezweifelt. Ich fand es nur beachtlich.
Meine hat sich definitiv durch die Arbeit verbessert. Also ja, auf jeden Fall.
Genau, wann erscheint das neue Buch?
Das ist im Oktober, also Woche der seelischen Gesundheit.
Fantastisch. Und hier bei unseren Zuhörern ist der Anteil der Leute, die davon abgeschreckt werden, auch gering. Deshalb kann ich sagen, dass auch ich einen Text beisteuern durfte wieder und da sehr, sehr stolz drauf bin und glücklich.
Ja, wir auch.
Aber du wolltest gerade noch was anderes sagen, das hat irgendwie dein Mikro verschluckt.
Keine Ahnung, irgendwas plappern irgendwie, dass keine Stille da ist, glaube ich.
Ja, Mensch, ich bin froh, dass das endlich geklappt hat.
Ich muss mal rüber gucken, ob ich irgendwie was vergessen habe. Und dann, daneben sitzen wir ja, neben dem Buch sitzen wir momentan halt noch an einer vierteiligen Herr Tod und Frau Leben Animadoc Serie, also die jeweils so ungefähr 5 Minuten plus haben werden, die ganzen Folgen. Und da geht's halt um im weitesten um Bestattungskultur in Deutschland. Und die wir halt schon für ein jüngeres Publikum versuchen aufzubereiten, weil die dann auch schon verplant vor Klassen gezeigt werden als Opener, um ins Thema zu kommen, mit den Leuten reden zu können. Und da unterstützt uns natürlich auch wieder die Funes-Stiftung. Und wenn man da einmal in diesem Thema drin ist, da ergeben sich immer wieder neue Sachen. Also ich dachte, wir machen irgendwann mal was total Banales, Schönes, Naives. Aber dafür sind wir nicht geschaffen. Also das, wenn da für uns selber nicht irgendwie ein Erkenntnisgewinn dabei rauskommt, macht es eigentlich keinen Sinn für uns, Projekte und vor allen Dingen lange Projekte zu machen. Deswegen geht es auch bei Herr Tod und Frau Leben, die ja darunter und drüber schon als Comic, als Doppelseite immer drin sind. Mhm. Das, also Magazin für Endlichkeitskultur ist das. Muss das natürlich immer erklären für andere Leute, die nicht in meinem Kopf wohnen, okay. Da gibt's die haben wir für das zweite nicht gesellschaftsfähig Buch Tod, Verlust, Trauer und das Leben entwickelt. Mhm. Weil wir da fürs Crowdfunding geworben haben. Und jetzt müssen wir natürlich für unser folgendes Crowdfunding, was demnächst startet, uns neue Figuren ausdenken. Ich hoffe ja immer, es kommt drum rum, dass irgendwie Mr. Rock und Mrs. Roll zu nennen. Aber bleibt mir alles darauf hinaus. Und da muss ich dann nochmal gucken, dass man das so gestaltet, dass da keinerlei Sexismus drin enthalten ist, was schwierig wird. Also gerade logischerweise, wenn es um Rockmusik im weitesten Sinne geht. Und darum geht es dann natürlich auch in dem Buch Musik und Psyche. Da haben wir ja alles drin, von der Row Zero über mentale Gesundheit und Gespräche mit Tourbegleitungen und keine Ahnung, schlag mich tot, versucht alles irgendwie, alles mal mit anzufassen, so wie wir das in den anderen beiden Büchern auch schon gemacht haben, dass wir halt ein sehr breites Spektrum haben, wo wir eben auch alle Klischees nicht bedienen, aber zumindest aufnehmen, um da einen Beitrag dazu zu leisten.
Und das ist ja was, was ich an eurem ganzen Projekt so liebe, dass es im Grunde um sehr, sehr viele Dinge, um Ästhetiken geht, die ich auch als Bub irgendwie schon toll fand und dass ihr, glaube ich, eine ähnliche Reise macht, wie ich sie mache oder wie ich mich mit Andreas regelmäßig drüber unterhalte, dass man immer so ein bisschen abklopft mit Jugendkultur, mit Bands, mit Mucke, die man cool fand und Dinge, mit denen man irgendwie groß geworden ist, dass man guckt, dass man das jetzt nicht von sich stößt, aber dass man irgendwie reflektiert und versucht, progressiv zu sein und versucht, Teil einer Gesellschaft zu sein, wo man Sachen immer noch cool findet, die cool sind, aber versucht, andere Leute weniger abzufacken und denen weh zu tun und zu gucken, dass man weniger Potenzial liefert, Leute zu traumatisieren oder kaputt zu machen, weil das eigentlich nicht geil ist.
Nee, eigentlich ist das nicht geil.
Ja,
eigentlich werden wir alle so erzogen, aber während dieses Erziehungsprozesses, also das Erziehung ist jetzt immer in Anführungsstriche, werden ja vor allen Dingen die Traumas alle schon hergestellt. Das ist halt das Verrückte an der Sache, dass die meisten Eltern es ja eigentlich nur gut meinen und dann dabei unglaublichen Flurschaden anrichten. Also das ist tatsächlich interessant. Und dann hast du halt zum einen eben dein Zuhause und zum anderen hast du eben deine Clique und dein soziales Umfeld da draußen und da versuchst du immer gegenzusteuern. Ich meine, gut, mir ist natürlich bewusst, dass nicht alle so sind, wie das in Gevatter zum Beispiel dargestellt wird. Ich habe auch Leute getroffen, die der Meinung waren, dass sie noch nicht so viel erlebt hätten. Insofern kann ich da ja immer nur aus dem Extremen daran gehen. Also das war für mich tatsächlich ein Lernprozess, das ist wahrscheinlich schon eine etwas extremere Ausformung von Jugendgestalten war, die ich so mitgemacht habe. Damals habe ich das natürlich als normal empfunden und alle in meinem Umfeld auch. Also und wenn du dir jetzt TikTok-Challenges und so anguckst, dann denkst du auch, naja,
oh, ja.
Die denken nachher auch später, ja, das war normal, sich selber würgen.
Absolut.
Ja. Die Tüte auf den Kopf setzen, völlig normal. Geil. Deswegen versuchen wir das natürlich immer abzuklopfen. Und ich halte mich da, weiß ich nicht, ich glaube, der von mir zutiefst verachtete Philipp Bohr hat Kill Your Idols, glaube ich, mal gesungen sogar. Und da bin ich echt kräftig dran. Also bei mir ist immer so ein Verdachtsmoment am Anfang da, dass wenn ich was geil finde, muss ich erst mal gucken, was geht denn da, was ist denn das wirklich, also wie funktioniert denn das und was machen die denn da und was transportieren die mir für Werte eigentlich, was vermitteln mir die da. Das habe ich natürlich früher unbewusst nur gemacht, indem ich mich einfach immer für alles interessiert habe, ob das nur die Liner Notes oder die Texte oder was war oder eben jeden Fitzel von irgendwen, den ich da verehre, in irgendeinem Comic-Forum-Heft zu finden oder sonst wo, dass die alle eben dann auch Bodenhaftung kriegen. Also dass No Gods, No Masters eben einfach, wenn jemand was schafft, irgendwie was Kreatives, eine kreative Leistung abbringt, dann kann ich die auch geil finden, ohne dass ich vor dem im Staub liegen muss und den anbeten muss, weil er das so will, sondern, also dann sind sie bei mir eigentlich schon automatisch draußen, sondern das muss auch auf eine andere Art gehen. Eben nicht diese komische Vergötterung und dieses Fantum und das war mir immer irgendwie zuwider. Also, und ich habe es ja nur auch 20 Jahre hautnah miterleben dürfen, wie Fantum, was das mit einer Band macht und was das mit einem Publikum macht. Und ich fand das alles immer nicht schön.
Für alle Zuhörer, die gerade im Dunkeln tappen, mir war das tatsächlich auch ist es lange erst bewusst geworden, nachdem ich dein Schaffen als Comiczeichner kannte. Du hast lange als Creative Director für die Ärzte gearbeitet und hast dabei unter anderem das Cover von der Bestie im Menschengestalt, korrigier mich, wenn ich Scheiße erzähle, und diese skelettierte Version von der Gwendoline sind, glaube ich, aus deiner Feder.
Ja, von 93 bis 2011 ist alles aus meiner Feder.
Ja. Also gerade.
Ach, außer, genau, außer 1, 2, 3, 4 Bullenstein. Das hat er vorher in Urlaub gestaltet. Da war er ziemlich sauer, da war es echt angepisst. Also, er wollte es mal ausprobieren, genauso sieht es auch aus. und es ist auch total lustig und es passt auch in den, guck mal, wir machen nur Spaß und ja, deswegen, ich wollte den Satz anders vollenden, aber das mache ich nicht. Ich muss noch warten, bis das Buch rauskommt.
Dann lass mich meinen Bogen zurückschlagen.
Auch da soll kein Stein auf dem anderen liegen bleiben.
Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Also kein dreckige Wäsche waschen, aber Tabula Rasa gilt natürlich für alles. Also und da nehme ich auch meine eigenen Auftraggeber nicht aus der Pflicht.
Bin ich aufrichtig gespannt drauf. Nicht, weil ich.
Was sich gut ergeben hat, weil ich halt als die ganze Lindemann Row Zero Scheiße aufkam, gab es da so irgend so ein Parallelding auf irgendeiner Tour, was ich halt auch in der Kari aufgegriffen hatte. Und da dachte ich, ey, da müsst ihr nochmal ran. Und das hat aber Gottlob eine Autorin eines Punk-Fanzines gemacht, das, was ich eigentlich auch so im Kopf hatte, ungefähr. Indem sie mal die ganzen Songs auseinandergenommen hat. Und das findet sich dann auch in unserem Buch wieder. Weil wir das glücklicherweise mit übernehmen konnten. Und sie schreibt es jetzt nochmal schön. Und da freuen wir uns auch sehr drauf, weil das auch alles echt respektvoll ist. Und sie selbst sich auch noch als Fanin bezeichnet. Und dadurch hat das auch ein anderes Gewicht, als wenn irgendein Typ, der sich so belogen und betrogen von der Welt vorkommt und da dann so ein persönliches Geschmäckler reinbringt, das fände ich jetzt journalistisch nicht besonders wertvoll. Deswegen bin ich froh, dass wir auch solche Sachen in den Büchern mit drin haben.
Also da nochmal zur Erklärung, ich bin da sehr gespannt drauf. Die Ärzte haben sich, als das im letzten Sommer mit dieser Row Zero-Geschichte hochging, haben die sich einmal während eines Konzerts, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber sich eher hämisch belustigt als schockiert öffentlich darüber geäußert, also während eines Konzerts. Das meint
ja, ich vor allen Dingen um Farin, dann ist OK-Tropfen und nicht K.O.-Tropfen.
Ah, okay.
Ja. Jeder wusste, was gemeint war und kam auch nicht überall gut an. Also, und das offenbarte aber halt so einiges, wo man sagt, vielleicht gehen wir mal in die Vergangenheit. Ich habe in dem Zuge dessen hatte ich halt mich irgendwann mal, als ich über irgendwelche Elke-Sachen stieß, fühlte ich mich bemüßigt, auch mal dazu einen Text zu schreiben als Regisseur und Autor des Elke-Videos, dass ich das heute auch echt nicht mehr so machen würde. Also das gäbe es leider einfach nicht. Also ich glaube, ich würde den Auftrag gar nicht ausführen. Aber das Schlimme ist, das war halt der Ton der Zeit. Und das hat offensichtlich außer beleibte Menschen niemanden gestört. Und das ist eigentlich das Schlimme daran. Also ja. Das, da bin ich heilfroh über jeden, der jetzt wegen zu viel Wokeness beschimpft wird. Oder lieber erstmal zu viel als zu wenig. Weil dadurch wird eben erstmal alles aufgeräumt und erstmal drunter geguckt und gesagt, okay, was geht und was geht nicht. Das finde ich extrem wichtig, um vielleicht doch irgendwie sich daran zu erinnern, dass man doch eine Gesellschaft schaffen sollte, in der sich alle wohlfühlen und nicht, wo alle alles nur Scheiße finden.
Und ich glaube, wenn einer den Begriff Woke benutzt, bin ich häufig schon raus, weil es halt wirklich so ein rechtsgeprägter Kampfbegriff ist, den man sich stecken kann. Und also eigentlich, wenn die Leute Woke sagen, meinen sie progressiv. Und da sollte es eigentlich darum gehen, dass du nach vorne gehst und dass du guckst, dass weniger Leuten wehgetan und vom Kopf gestoßen wird. Das bedeutet nicht, dass es Dinge nicht mehr geben darf, die irgendwie einen schärferen Humor hatten, die Kinder ihre. Aber ich finde zum Beispiel Ein Herz und eine Seele ist ein super Beispiel. Ich fand das damals irre lustig. Ich finde das heute noch irre lustig. Und ich finde, dass damals bereits die Figur von dem Alfred gezeigt hat, wie chauvinistische Arschloch-Ehemänner und Tyrannen, das ist ja eigentlich eine Karikatur von Adolf Hitler, diese Figur,
ja.
Dass man das heute einfach kommentiert, als Maßnahme für Leute, die das falsch verstehen könnten oder verstehen könnten wollten. Macht's nicht kaputt. Und ich finde auch nicht, dass man das nicht mehr zeigen dürfte.
Ich bin allgemein gegen Zensur. Ich bin nur gegen ich bin nur absolut für Kontextualisierung.
Genau, genau.
Das muss stattfinden. Dann, das, dann ist für mich alles okay. Also, da, aber weil du sagtest, man nicht mehr drüber lachen darf, ich merke es ja täglich an meinen Karikaturen, ich bin ja gar nicht in der Lage, gewisse Witze zu machen, weil ich mir die selber tatsächlich verbiete oder mir sage, nee, den will ich nicht bringen. Also auch wenn ich wüsste, ich habe einen Lacher, ich muss den Lacher nicht bringen, bloß damit ich einen Lacher habe. Also das ist, das spielt, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Dass der Leistungsdruck ist ja auch in der Humorindustrie da und den spürst du ja auch. Und das schwemmt eben echt merkwürdige Figuren so an die Oberfläche, wo du denkst, sag mal, wo kommt dieser Dinosaurier jetzt her? Ist doch die Werten ausgeworben. Aber ich merke es halt tatsächlich, ich tagespolitische Karikaturen, alles cool. Aber sobald ich irgendwie dann Witze machen müsste, merke ich ja schon, was du alles umschiffen musst. Also, oder ganz einfach, weil es einfach nicht mehr geht, dass da irgendwelche, oder es ging halt nie und damals wusste es noch keiner. Oder es war nicht allen klar, was da für ein Flurfaden angerichtet wird und vielen war es auch scheißegal. Aber mir war es eigentlich noch nie so richtig scheißegal. Also ich hab da auch, ich habe mal tatsächlich bei mir einen Feldversuch gemacht vor Jahren. Das muss 15 Jahre her sein, wo ich versucht habe, antisemitische und judenfeindliche Witze Cartoons zu machen. Und habe da 20 Seiten gemacht davon und habe die dem einen vertrauten Freund gezeigt, dessen Meinung ich da schätzte. Und der hat halt auch von vornherein gesagt, sowas geht nicht. Und er konnte auch über keinen lachen, obwohl er gesagt hat, eigentlich war der Hälfte witzig. Aber es geht halt nicht. Also es geht einfach nicht.
Aber das war für dich so ein Gedankenexperiment.
Konnte, wie man so eine Kunst dazu missbrauchen kann, halt so eine niederen Werte zu befleißigen. Und jetzt sehe ich es natürlich logischerweise auf den sozialen Medien. Gibt's also einige Witzbildzeichner, die das so versuchen. Da ist das immer ganz schön auf der Omme. Und das geht, glaube ich, auch gar nicht harmlos. Also das kannst du gar nicht leiser erzählen, so ein Witz oder so ein Bildwitz. Du musst da die volle Packung bringen, was es für mich schon von vornherein aus der Satire-Ecke rausbefördert. Also da ist es halt keine mehr. Da kannst du sagen, okay, das ist eine Judenkarikatur oder es ist bla bla bla, irgendwas. Type of Color oder sonst irgendwas, aber es wird nicht lustiger, indem du versuchst, da eine Knollennase dran zu machen. Also es bleibt einfach schäbig und es bleibt einfach menschenverachtend und bleibt für mich auch ein Fall für einen Staatsanwalt. Also und ich melde auch Sachen, wenn ich solche sehe, tatsächlich. Ja. Also
bevor das aus dem Kontext gerissen und dir falsch in den Mund gelegt wird, das war für dich ein interner Feldversuch, den du deinem
Freund hast. War für mich ein interner Feldversuch? Ja. Weil ich mich da reinfühlen wollte. Also ich konnte mich ja noch nicht mal reinfühlen, weil ich das tatsächlich nicht kann. Also weil ich, glaube ich, dafür irgendwie zu viel Empathie habe oder die nicht wegdrücken konnte. Also ich konnte mir nicht sagen, okay, tu jetzt mal so, als wären alle Menschen keine Menschen, sondern Spielermaterial. und damit kannst du jetzt rumspielen. Weißt du? Also selbst das funktioniert bei mir nicht. Also ich keine Ahnung. Also das ist dann natürlich schon die Hardcore-Variante, wenn du das machst. Aber es ist ja auch in vielen Sachen eben so unterschwellig drin. Und das zu entdecken, dafür zu sensibilisieren, das finde ich halt in irgendeiner Form wichtig. Ohne dass das eben in der Verbotskultur ausartet. Also wenn es definitiv strafrechtlich relevant ist, sofort runter vom Netz. Also dann hat es da auch nichts verloren. Aber über andere Sachen muss man diskutieren können zumindest. Aber dazu gehört eben auch, dass das in einem sozialen Medium stattfindet, wo überhaupt eine Diskussion möglich ist.
Ja.
Und das ist ja schon alles vergiftet. Also du kannst da tatsächlich sagen, alle von allen Seiten wird gesagt, man kann ja gar nicht mehr sagen. Mit dem Zusatz, ohne dafür eben auch Antworten zu erhalten, weil das nun mal eine Meinungsvielfalt gibt. Und da muss man das eben auch aushalten. Und ich muss auch aushalten, wenn mir Leute irgendwas drunter klären unter meine Karikatur. Deswegen stelle ich sie ja ins Netz. Ich will ja irgendeine Reaktion.
Voll.
Das, aber dann muss ich das auch aushalten. Und ich fand das immer von Dunja Hayali fand ich das bemerkenswert, dass sie immer tatsächlich jeden Kommentar gelesen hat. Und habe gesagt, okay, das mache ich auch so und habe das echt eine Weile gemacht und dann ging es mir irgendwann so schlecht.
Ja, das darf man.
Dass man sagen, nee, du musst jetzt hier eine Hygiene einführen und was weiß ich. Also im Moment, da wird jeder, der einen Stolzmonat drin hat, wird automatisch geblockt. Das muss gar nicht lesen. Bei anderen lese ich es zumindest durch oder überfliege es. Sage, okay, kann man das stehen lassen oder ist das blockens- oder löschenswert? Also da auch eine Medienkompetenz zu entwickeln, das finde ich extrem wichtig. Fände ich auch in Schulen total wichtig, weil wir haben ja lange genug Workshops gegeben, um da zu wissen, was da alles fehlt und was da alles nicht da ist und was da an Grundkenntnissen einfach nicht vorhanden ist, auch bei der Lehrerschaft. Das ist schon erschreckend. Also keine Ahnung. Da immer noch von dem Sozialstaat zu reden, finde ich dann schon gefährlich. Das ist aber so, wenn da in diesen ganzen Ecken und Kanten überall es fehlt, das finanzieren zu können oder zu wollen. Das ist halt die Frage. Aber ich glaube, dass die digitale Entwicklung halt so schnell voranschreitet und ja den ganzen Kapitalismus hinter sich hat, dass da eben Bildungssysteme logischerweise viel länger brauchen, weil die müssen alles prüfen, die müssen alle Kriegen prüfen, dann muss das nochmal eine große Runde und bla bla bla. Und dann muss das auch außerdem noch vom Land abgesegnet werden. Also das sind ja Runden, da ist das Internet in der Zeit schon fünfmal gewachsen und hat fünfmal neue Apps rausgeknallt, wo du sonst was machen kannst damit. Wie viel Zeit haben wir denn? Ich quatsch mir ja irgendwie mundwund.
Ey, solange das groovt und Andreas und ich morgen wieder arbeiten gehen können, ist, aber ich glaube, wir haben viele Bögen geschlossen und viele Sachen, die ich mir vorgenommen habe, die ich gerne rausstellen wollte, die ich betonen wollte, über die hast du auch gesprochen. Wir haben uns ein bisschen am Gevatter abgearbeitet und sind auf viele andere Punkte gekommen, auf unsere Positionen zu Musik, zu Gesellschaft. Wir haben über Glücklicher Montag gesprochen, wir haben über nicht gesellschaftsfähig gesprochen, wo der neue Band bald erscheint. Und ich würde mich freuen, wenn als Konsequenz davon viele Menschen Gevatter lesen, wo viele dieser Dinge, die wir heute besprochen haben, zum Beispiel auch die Kill Your Idols Geschichte, wie man vielleicht einen Song wie Angel of Death faszinierend finden kann und sich trotzdem nochmal kritisch mit Slayer auseinandersetzt, als ein Beispiel.
Vor im Schrank und die habe ich auch immer noch an. Also, oder jetzt ja, erst mal. Damals habe ich sie ja nämlich nicht getragen. Also damals war es für mich alles total schlimm. Und keine Ahnung, also wenn Chilene und Kubaner in der Band sind, ist es schwierig. Also ihnen Böses zu unterstellen. Was ich ihnen unterstelle, ist Naivität. Also wobei Kamara ja auch lernfähig ist, also der Bassist und Sänger und selbst ja praktizierender Katholik. Und da wird es ja dann langsam blöde. Also und er dann auf die Frage, wie man denn so viele satanistische Texte zum Besten bringen kann als Katholik, er dann sagte, mein Glaube ist fest. Ja. Okay, das ist also doch sowas wie Spinal Tap. Na gut. Und ich bin da natürlich auch bei Slayer relativ textsicher. Also insofern passe ich da schon auf, dass ich da nicht das Falsche unterstütze. Weiß ich nicht. Gehört für mich in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Also tatsächlich.
Wir können das komplett nachholen.
Außer den ersten beiden Scheiben. Die können weg, wenn es um mich geht.
Ich finde ja die God Hates Us All am geilsten, aber da stehe ich ziemlich alleine mit.
Nö, die ist super.
Die war vor allem sehr anders produziert.
Ich kann da nichts benennen, was am geilsten ist, weil ich tatsächlich so die ganzen Sachen ihre Vor- und Nachteile haben. Aber ich mag vor allen Dingen an ihnen, dass die einem den Anschein geben, dass die vollkommen humorlos sind. Und dass die keinerlei Pop-Appeal haben, für mich.
Ja, also
die machen Songwriting, was so fern von dem ganzen Dingern ist, wo du so denkst, oh, jetzt habe ich so einen geilen schwuppdiwupp Ohrwurm. Hast du nicht. Das ist halt entweder Gebrülle oder irgendein Riff, das kannst du noch so irgendwie so nachwufzen. Aber da ist nichts, was versucht, total catchy zu sein. Also vielleicht noch auf den South of Heaven oder sowas. Da sind ein paar Sachen, wo du sagst, okay, da haben sie es gerade so geschafft, die Kurve zu kriegen, aber jetzt quatsche ich schon wieder was leer, wollte ich gar nicht.
Ja, aber nicht, was man unter der Dusche sieht.
Ich bin immer noch einmal den Kopf, die ich reden.
Aber mir ging es darum, dass das, was ihr macht, im Grunde Leuten hilft bei der Selbstreflexion. Mir hat sehr bei Selbstreflexion geholfen. Und das dabei. Ich
irgendwie sagen, im Namen der Firma. Vorhin, da wusste ich echt nicht, wie ich reagieren soll, irgendwas rumgeschleimen, wie toll das alles ist mit der Graphic Novel, das nehme ich natürlich auf alles und das hat mich auch berührt, aber da wusste ich nicht, sagt man da jetzt Danke, ist das jetzt ein Kompliment oder ist es einfach nur, dass du ganz normal journalistisch die Arbeit eines Comiczeichners bewertest. Und da dachte ich, okay, das gehört in den Karton, super, damit kann ich umgehen. Ansonsten reagiere ich eher ablehnend auf Lob, aber wenn es eben für unsere gemeinsame glückliche Montagssache ist, kann ich das Lob natürlich immer annehmen. Und ich wünsche mir nicht nur Leser für Gefahr, sondern auch Käufer und Käuferinnen.
Ja, das ist marketingtechnisch ehrlich, aber unklug. Aber darauf wollte ich hinaus.
Ja, wir machen ja ständig unkluge Entscheidungen, aber wir haben es irgendwie weitergebracht.
Aber so habt ihr glückliche Montage. Steht auf und denkt euch nicht, scheiße Montag, so muss ich jetzt wieder in die Woche starten.
Nö. Das wäre
okay. Die Schippe. Ja.
Da limitiert man sich nur selber. Also das ist wirklich das Blödste, was man machen kann. Also dieses Arbeit ist scheiße, das fand ich auch von der APPD, glaube ich, hatten das als Slogan, oder das fand ich immer doof, also weil das für mich nicht stimmt, also weil das für mich Erfüllung ist und Aneignung von Wissen und von Fähigkeiten und wie ich vorhin schon sagte, Erkenntnisgewinn, also das steckt für mich alles in Arbeit drin. Dazu gehört natürlich auch, dass man sein Portfolio mal durchgeht und mal guckt, okay, für wen möchtest du denn nicht mehr so gerne arbeiten? Und das haben wir auch getan, weil da Werte transportiert werden, die wir nicht mittragen können. Und da hat man natürlich Angst davor, zu verelenden und restlos am Hungertuch zu nagen. Aber die Angst lässt sich überwinden, indem man sie durchschreitet. Und dann geht auch das, also da tun sich tatsächlich auch wieder neue Türen auf, wo sich neue Möglichkeiten ergeben, wo man dann eben sieht, okay, ist ja gar nicht so, was sie dir immer erzählen, da darfst du jetzt nicht, ey, da musst du ja sagen, ey, das musst du jetzt machen, da musst du dich reinhängen und da musst du so tun, als fändest du das geil, nee, musst du nicht, also, wenn du es scheiße findest, lass es sein, also dann steht dir offen, ob du den Leuten sagst, dass du das scheiße findest und warum du es scheiße findest, also ich mach's sehr gern, ganz einfach, weil ich gern auch da eine Reaktion oder einen Dialog haben möchte. Aber es ist auch okay, wenn man einfach sagt, ich habe den nächsten Monat überhaupt keine Zeit. Was wir auch manchmal tun.
Ja. Also so einen diplomatischen Exit gibt's auch. Du musst den Leuten dann nicht
in die Ohren hauen. Sandra ist viel diplomatischer als ich. Also, sie denkt da 3 Tage drüber nach und formuliert es dann ordentlich und hat dann sich selbst auch unter Kontrolle, sodass ihr da nichts rausrutscht. Aber ich hab's eben dann nicht so, weil ich halt glaube, wenn du das jetzt einmal machst und dir das angewöhnst, bist du nicht mehr so in den Sachen, die du denkst, dass du die einigermaßen beherrschst, dadurch änderst du die auch. Also das wirkt sich auf das aus, was du dann machst. Deswegen ist so eine Rollenverteilung eigentlich schon sehr gut. Also, dass wir ein sehr nettes Aushängeschild haben. und ein Grobian, der halt das nachher zusammennagelt.
Ja, auch von uns an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Sandra, mit der wir meistens Kontakt hatten, wenn wir in eure Projekte eingebunden waren. Und das hat immer viel Freude bereitet. Du bist aber auch nicht halb so anstrengend, wie du jetzt am Anfang angekündigt hast. Ich will dich nicht herausfordern, aber...
Ich bin heute in gehobene Stimmung.
Oh, cool.
Nein, ich fand vor allen Dingen, ich hatte ja keine Ahnung, was ihr eigentlich so, wie ihr, was ihr fragt und was ihr so macht. Und das finde ich ja das Spannende an Interviews, wenn man es eben offen lässt von vornherein, sagt hier, frag, was du willst, weiß ich nicht, werdet es ja dann sehen. Weil da habe ich das Gegenteil ja auch kennengelernt, wo dann Leute mit ellenlangen Listen rumrannten, was alles verboten ist und welches Triggerwort nicht genannt werden darf. Und so eine Scheiße, wo ich dachte, nee, das ist doch kein Punkrock, Alter. Also das muss schon so passieren, dass du halt dann da auch authentisch drauf reagieren kannst und dann selber gucken musst, okay, wie kommst du damit klar? Und dann auch mal sagen musst, weiß ich jetzt nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich finde, dass das schon eine Fähigkeit, die einen irgendwie menschlich macht, wenn man sagt, du, ich bin jetzt 55, ich habe keine Ahnung davon, ich weiß es nicht.
Voll.
Ja, das und gehört wohl mit dazu.
Für alle Hörer, die das im Vorfeld nicht mitbekommen haben, wir fragen vorher immer, weil wir die Netten sind, fragen wir die Leute, ob es irgendwas gibt, was sie unbedingt mit drin haben wollen oder was sie ultra abfuckt, worüber sie nicht sprechen wollen. Und Schwavel hat gesagt, nö, fragt einfach, was ihr wollt, weil wir immer so Reizthemen rausnehmen wollen, weil wir halt eine gute Gesprächsatmosphäre wollen, weil wir hatten genau wie du keine Ahnung, wie dieses Gespräch laufen wird. Wir lesen halt die Bücher, wir interviewen dann Leute, wo wir denken, die machen coole Sachen, die sind interessant und mit denen können wir über diese Geschichte reflektieren, aber wir haben kein Skript, keine Ahnung vorher. Und meistens hat uns unser Bauchgefühl zu interessanten Interviews geführt. Ich denke heute auch.
Okay. Darf eine Anmerkung? Ich finde es total wichtig, dass man vorher fragt, also tatsächlich wegen Trigger-Themen, also weil wir das natürlich auch so handhaben, wir wollen auch, dass ich die Interviewpartner, die wir für unsere Bücher zum Beispiel befragen oder vorher viele Sendungen auch fürs Netz gemacht und so, da finden wir das auch total wichtig, weil das ganz einfach der Anstand gebiert, dass man hat keine Ahnung, wie dieser Mensch bis zu diesem Punkt gekommen ist, dass er jetzt vor deinem Monitor sitzt. Da kann man schon mal nachfragen, irgendwas weglassen. Aber ja, ja. Ich meine natürlich diese überzogene Stardom-Zeug, wo dann versucht wird, auch das zu kontrollieren, was du definitiv nicht kontrollieren kannst. So, wenn mit deinem Umfeld stimmt und deine Stimmung nicht kippt. So, das macht einfach keinen Sinn, weil dann sagst du trotzdem irgendeinen Halbsatz und dann rufen sie dich später nochmal an. Haben wir alles schon erlebt. Naja, das war nicht so richtig geil. Also, was hab ich denn gesagt? Okay. Na gut, okay. Achte ich beim nächsten Mal drauf. Dann wird die Liste natürlich auch, die eigene Kopfliste auch wieder länger.
Keine Sorge, du wirst nicht geschnitten.
Progressiv sein ist auch natürlich anstrengend. Ich kann verstehen, dass das viele Leute nicht machen wollen. Also es ist natürlich bequemer, so wie man es gelernt hat, dann einfach bis zum Ende den Schuh durchzuziehen und dann gut reflektiert in der Urne zu sinken. Wer es mag, soll es machen, aber bitte nicht in meinem Umfeld.
Ja, und dann kann man auch einfach sagen, ich habe da keinen Bock drauf, weil mir das zu anstrengend ist, weil die anderen Leute mir egal sind. Das haben wenigstens ehrlich.
Ja.
Da kann ich auch viel besser mit umgehen, als wenn mir dann einer erzählen will, dass das falsch ist.
Ja, das kann ich auch nicht ab, diesen Opportunismus da dann so.
Ah, okay, du bist ein Egoist und Arsch. Kein Ding, Alter. Dann sei das ohne mich. Andreas, von dir letzte Worte.
Ach, was soll ich denn jetzt noch sagen?
Ich habe dich heute oft an der Wand gequatscht, weil ich mich so drauf gefreut habe.
Die ganze Zeit geschnattert.
Bitte?
Ja. Gut, da ist das auch geklärt. Du hast gerade ein Buch bestellt, habe ich gehört. Zwei.
Ja, stimmt.
Ja.
Er hat es gemacht. Wir haben ein Buch bestellt?
Ich hab zwei bestellt. Ja, die Seelenfresser. Jetzt muss ich es auch lesen. Also.
Wir können dir, glaube ich, Rezensionsexemplare zuschicken. Alle anderen bestellen.
Das oder ihr schickt
mir einfach. Das muss wieder ausgeholt werden.
Nee, schick mir aber die Bestellung zu, das passt schon. Ja, damit.
muss ja nicht peinlich sein. Ist alles cool.
Unangenehm ist mir das nicht. Ich habe das ja sehr bewusst bestellt.
Okay.
Das ist mir ja nicht aus Versehen passiert.
Dafür macht es so viel Mühe, den Job zu finden. Das ist richtig. Aber nicht sein Amazon-Link nehmen.
Der ist übrigens Nein. auf glücklichermontag.de, glücklich dann mit UE geschrieben, damit das auf internationalen Tastaturen funktioniert. Und glücklicher und Montag sind durch ein Minus getrennt.
So ist es. So ist es. Und der Shop ist eine eigene URL. Findet ihr. Nee, ich glaube, meine Fragen sind alle beantwortet und noch ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, ich könnte ewig über Gesellschaftspolitik diskutieren. Das machen wir, glaube ich, ein andermal. Das würde eskalieren.
Können wir dann zum Buch machen. Ach, ne, ja, sind da Comics drin, da geht das. Da können wir auch über das Buch reden.
wir werden uns wieder hören und sehen und irgendwann auch mal live dann.
Ja.
So ist es. Damit vielen, vielen Dank für die Zeit und die ganzen Antworten. Und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Macht's gut.